Wie immer, wenn Samuel Barron einen Raum betrat, war es, als fülle er ihn vollständig aus. Jede Ecke und jeden Winkel und jeden Spalt darin. »Hier bist du«, stellte er fest. In dem Anzug, der von genau dem gleichen hellen Grau war wie seine Haare, sah er noch breitschultriger und kantiger aus als sonst. »Michael«, sagte er, »ich will, dass du heute auch dabei bist. Geh und zieh dich um.« Michael hatte Mühe, ruhig zu bleiben. »Du meinst, bei der Besprechung? Ich soll bei der Besprechung dabei sein?« Vater musterte ihn eindringlich. Er konnte sehr eindringlich schauen mit seinen leuchtend blauen Augen. »Du bist alt genug, um dich benehmen zu können, und du musst Bescheid wissen. Also beeil dich. Mach dich darauf gefasst, dass heute wahrscheinlich der wichtigste Tag deines bisherigen Lebens ist.«
»Sie fragen sich alle, warum ich Sie hergebeten habe und warum so dringend«, begann Vater ernst, die Hände immer noch gefaltet. Wie er in die Runde sah, als wären seine Augen Radargeräte. »Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen als unbedingt nötig, aber es ist schwierig, den Sachverhalt angemessen zu erklären. Lassen Sie mich beginnen, indem ich Ihnen von einer Zeit erzähle, in der ich bekenne es, an Gottes Weisheit und an seinem Plan für mich gezweifelt habe.«
Michael hielt den Atem an. Vater? Unmöglich.
»Und wie Gott mich dann«, fuhr Vater fort, »eines Besseren belehrt hat.« Es bedurfte nur einiger Tastendrücke auf einer Fernbedienung. Eine Leinwand glitt vor dem Gemälde aus der Decke herab, die Verdunkelung der Fenster schloss sich und ein bis dahin verborgener Projektor schaltete sich ein. Das Bild, das er auf die Leinwand warf, zeigte das Cover einer alten Ausgabe einer Business-Zeitschrift. Hinter der Überschrift »John Cowan, Manager des Jahres« war ein Mann in einem dunkelblauen Anzug abgebildet. Ein Mann mit dem arrogant-aggressiven Blick eines typischen Top-Managers.
»Ich habe«, begann Samuel Barron, »vor Jahren eine beträchtliche Summe in Cowan Enterprises investiert, einen Konzern, dessen bekannteste Marke der Fernsehsender News and Entertainment Worldwide gewesen ist. Mein Beweggrund war jedoch, anders als wohl bei den meisten Investoren, nicht die Hoffnung auf exorbitante Profite. Im Gegenteil, die habe ich gar nicht erwartet. Mein Grund war vielmehr ein ganz bestimmtes Projekt dieses Herrn hier.«
Er wies auf das projizierte Bild.
»Sie werden sich vielleicht noch an John Cowan erinnern. Er war eine Weile einigermaßen prominent, trat in Talkshows auf, in Werbespots für seinen Sender, war Dauerthema in den Klatschspalten. Ein Emporkömmling, den ich offen gestanden lange Zeit überhaupt nicht beachtet hatte. Doch eines Tages erfuhr ich, dass Cowan umfangreiche archäologische Ausgrabungen in Palästina finanzierte. Und das gab mir zu denken. Sie wissen alle, wie sensibel solche Ausgrabungen sein können, vor allem wenn historisch relevante Dinge gefunden werden. Denken Sie an die Schriftrollen von Qumran.«
Allgemeines Nicken in der Runde. Alle hörten gespannt zu. Niemand beachtete die Wasserflaschen und die chromglänzenden Kaffeekannen. Ein Tastendruck, ein neues Bild. Ein 70-jähriger Mann in staubig-weißer, verknitterter Arbeitskleidung, der einen breitkrempigen Sonnenhut trug und verkniffen in die Kamera lächelte.
»Geleitet wurden die Ausgrabungen damals von einem gewissen Charles Wilford Smith. Als ich mich näher erkundigte, erfuhr ich, dass es sich dabei um einen Professor für Geschichte handelte, der an einem eher dubiosen Institut lehrte, nämlich der Universität von Barnford.«
»Barnford«, stieß jemand hervor.
»Das ist diese Sekte, oder?« fragte ein anderer. »Die sich frech True Church nennen?«
Einige nickten bestätigend, darunter auch Reverend Graham, der spitzlippig hinzufügte:
»Dreist.«
»Genau so ist es«, bestätigte Samuel Barron. Angesichts dieser Kombination, ein Vertreter einer pseudochristlichen Sekte und ein Tycoon, dessen Gott Mammon hieß, hielt ich es für ratsam, dass jemand mit biblischem Hintergrund zumindest ein Auge auf diese Sache hatte. Ich habe gebetet und Gottes Willen erforscht und war überzeugt, richtig gehandelt zu haben. Er ließ das nächste Bild aufleuchten. Das Plakat einer Ausstellung von Funden aus der Zeit König Salomos, die vor Jahren in New York stattgefunden haben musste.
Eine direkte Beteiligung an dem Projekt war aufgrund der Konstruktion des Konzerns nicht möglich. Also habe ich Anteile an der Holding erworben. Damit war zwar keinerlei Einfluss auf die Ausgrabungen verbunden, aber zumindest wurde man auf dem Laufenden gehalten, sodass ich, so meine Überlegung, gegebenenfalls auf anderem Wege hätte reagieren können. Michael Barron beobachtete die Männer entlang des Tisches, die ihrerseits seinen Vater beobachteten, die meisten mit gerunzelter Stirn. Sie fragten sich, worauf das hinauslaufen würde. Das fragte er sich allerdings auch. Eines Tages, vor etwa 3 Jahren, geschah etwas. Was genau, das wusste niemand. John Cowan stand damals gerade mitten in Übernahmeverhandlungen für eine australische Zeitung. Eine große, riskante Sache. Aber statt nach Melbourne zu fliegen, flog er nach Israel und kümmerte sich nicht mehr um die Vertragsverhandlungen. Der Deal platzte, doch Cowan blieb in Israel auf Tauchstation. Jetzt kam Aufregung in die Anwesenden.
»Sie hatten etwas gefunden«,
mutmaßte einer. Michaels Vater hob die Arme in einer Geste des Nichtwissens. So sah es aus. Wobei die wenigsten Menschen von diesen Ausgrabungsarbeiten gehört hatten. Wie auch immer. Das nächste, was man erfuhr, war, dass es in Israel zu irgendwelchen Schießereien gekommen war und John Cowan dort vor Gericht stand. Er entging nur um Haaresbreite einer Gefängnisstrafe, kehrte in die USA zurück und tat etwas, womit niemand gerechnet hatte. Er zerschlug seinen eigenen Konzern, ließ sich von seiner Frau scheiden und wandte sich vom Geschäftsleben ab. Nicht ganz. Er leitet heute, soweit man weiß, eine unbedeutende Fabrik für Kartoffelchips in Oklahoma. Aber was das Parkett der Hochfinanz und des Big Business anbelangt, hat John Cowan aufgehört zu existieren. Hier und da Kopfnicken. Für die Anteilseigner war die Auflösung von Cowan Enterprises ein Schock. Nach allerlei juristischem Hickhack entschädigte man uns mit Anteilspaketen an unverkäuflich gebliebenen Subunternehmen. So fand ich mich eines Tages im Teilbesitz eines New Yorker Verlages, der nicht einfach nur weltliche, sondern, um es gerade herauszusagen, unchristliche, verderbliche Schundliteratur publizierte. Die letzten Worte unterstrich er mit Faustschlägen gegen seine eigene Brust. Dann griff er nach der Fernbedienung, ließ den Projektor erlöschen und schaltete gedämpftes Licht im Saal ein. Wollte Gott, dass ich dieses sündhafte Schriftgut ausmerzte? Dieses Ansinnen scheiterte am Widerstand der übrigen Anteilseigner. Ich besaß nicht genügend Anteile, um mich durchzusetzen. Außerdem, diese Art Schund ist es, was sich tatsächlich verkauft. Was viele Leute lesen wollen. Würde dieser Verlag aufhören, diese Art Bücher zu produzieren, würden andere Verlage bereitwillig in die Bresche springen, sodass nichts gewonnen wäre. Er sah in die Runde, ließ das wirken. Einige nickten.
»So ist die Welt«,
meinte jemand.
»Schließlich«, fuhr ihr Vater fort, »wies ich Clark Thomas, den Cheflektor, an, mir jedes Manuskript vorzulegen, in dem es um christliche Themen oder allgemein um Religion ging. Ansonsten habe ich die Dinge laufen lassen.«
Er senkte die Hände, bot ein Bild der Erschütterung. »Sie machen sich keine Vorstellung davon, was alles unter diesen Etiketten angeboten wird. Handbücher für angewandtes Heidentum, für Hexerei und Magie jeglicher Art sind, das musste ich lernen, im heutigen Amerika garantierte Verkaufserfolge. Leute, die mit Gott geredet, telefoniert, gepicknickt und was weiß ich noch alles haben wollen, verkaufen ihre Elaborate millionenfach. Und offenbar werden es die Leute nie müde, immer neue Bücher voller Gemeinplätze zu lesen, wenn es nur der Dalai Lama ist, der sie angeblich von sich gegeben hat. Ich war schon drauf und dran, meine Anweisung zu widerrufen und nach einem Weg zu suchen, meine Anteile loszuwerden, sie notfalls zu verschenken. Da schickte mir Mr. Thomas dieses Manuskript. Er legte einen Stapel zerlesenen Papiers vor sich auf den Tisch. Geschrieben hatte es ein Journalist namens Uri Liebermann, der, wie mir Mr. Thomas erklärte, seit Monaten vergeblich einen Verlag dafür suchte. Es trug den Titel »Hein nun im Negev« und war nichts anderes als ein minutiöser Tatsachenbericht über John Cowans Aktivitäten damals in Israel. Jetzt stießen etliche Männer Laute der Verblüffung aus. Einer rief,
»Was für eine Fügung!«
Samuel Barron wartete, bis sich die Aufregung gelegt hatte und fuhr fort. Sie können sich vorstellen, mit welchem Interesse ich dieses Manuskript gelesen habe. Was Sie sich aber nicht vorstellen können, ist meine Überraschung, als ich erfuhr, worum es bei der ganzen Sache gegangen war. Vater schichtete die Blätter des Manuskripts sorgfältig aufeinander, legte die Hand darauf und erklärte: Damals, im Juni vor 3 Jahren, wurde bei den Ausgrabungen dieses Professors Wilford Smith in einem 2000 Jahre alten Grab die Bedienungsanleitung einer Kamera gefunden. Einer Kamera, die erst Anfang dieses Monats auf den Markt gekommen ist. John Cowan hat daraus messerscharf den kühnen, aber, wie ich zugeben muss, einzig logischen Schluss gezogen, dass es sich um das Grab eines Zeitreisenden handeln musste. Er hob die Hand, ließ sie schwer zurück auf das Manuskript fallen. Eines Zeitreisenden, der, so war er überzeugt, Aufnahmen von Jesus Christus gemacht hat.